Hey Lars, wie ist die Lage?
Der wöchentliche Blick auf Hamburg mit Lars Meyer. Immer zum Wochenende, immer aktuell und immer mit guten Leuten der Stadt.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.
Hamburg hört hin. Musik im Dunkeln. Am 16. März 2026 wird die Leisthalle zum Ort intensiver Wahrnehmung. Hamburgs Top-Musikerinnen und Musiker spielen in nahezu vollständiger Dunkelheit. Mit dabei Miss Ellie, Enno Bunger, Anna Depenbusch, Lotto King Karl und der eine Richtige, Sebastian Krumbiegel, Rolf Zukowski sowie weitere Überraschungsgäste. Das Konzert wird veranstaltet vom gemeinnützigen Verein Mensch Hamburg zugunsten des Dialoghauses Hamburg. Ein Abend für Perspektivwechsel, Inklusion und echten Dialog. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.musikimdunkeln.com.
Heute befrage ich den Aufsichtsratsvorsitzenden der HALA, Markus Witt. Ahoi, Herr Witt.
Ahoi.
Lieber Herr Witt, Sie kommen aus der Finanzbranche, waren sehr lange bei einer Bank und nun Aufsichtsratsvorsitzender der HALA. Ist das nach den vielen Berufsjahren im Finanzwesen so ein Wunschposten gewesen? Weil ich sag mal, die HALA ist ja schon wer hier in Hamburg. Oder wird man da berufen? Und dann überlegt man sich das erstmal.
Also ich finde, die HALA und der Hafen, das ist Hamburg natürlich auch. Ja. Das ist wie der Sport und andere Themen, die diese wunderbare Stadt hat. Ich habe ja eine lange Historie. Ich habe früh angefangen, mit 19 zu einer Bank zu gehen und war schnell im Business. Habe natürlich auch in der Bank, siehst du recht viel rechts und links. Du hast mit vielen Branchen Berührung. Und ich fand immer, ich bin 2002 nach Hamburg gekommen, den Hafen mega spannend, weil das ist das Tor zur Welt. Da kommt der internationale Handel. Ich habe auch viele Kunden, Freunde in der Schifffahrt. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann, habe ich gesagt, ja, also Aufsichtsrat, die Governance, die Themen, die ein Aufsichtsrat machen muss, einen Blick auf ein Unternehmen zu haben, kooperativ zu sein, aber auch eine kritische Distanz, das kann ich, weil das habe ich ja auch in anderen Rollen mitgebracht. Und ich hatte mit der Politik auch nicht so Berührungsängste. Ich war hier ja lange Zeit auch Vorsitzender des Bankenverbandes, habe dort mit Politik viel gearbeitet, war bei der Börse, habe viel mit Politik zu tun gehabt, habe von Kindesbeinen an auch gelernt, mich zu engagieren und mit anderen zu tun zu haben. Insofern, ich fand das spannend. Zudem meinen Vorgänger im Amt, Rüdiger Grube, kenne ich schon sehr, sehr lange und er hatte immer ganz glänzende Augen. Also wenn das Thema HALA kam, dann merkte ich, da passierte was mit ihm. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Sache und da kann ich mich einbringen.
Was hatten Sie denn vorher mit Booten, Schiffen und Wasser zu tun? Sind Sie eher Ruderer oder eher Tretbootfahrer, so wie ich?
Binnenbootfahrer. Also ich finde das schon immer eine faszinierende Sache, vor allem wenn man sich überlegt, wie schwer die Schiffe sind und wie das funktioniert. Und habe viel Urlaub auch auf dem Wasser gemacht. Das finde ich toll. Du hängst einmal deine Sachen in den Spind quasi und hast dann Zeit, wirklich verschiedene Perspektiven einzunehmen. Finde ich gut. Also mehrfach auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs gewesen, sowohl Richtung oben nach Island und dann weiter bis oben Spitzbergen und dann runter zum Nordkap. Spannende Fahrt, muss ich sagen, wirklich toll. Und du siehst natürlich auch viel über die Umwelt, über alles drumherum, wie sich die Welt verändert. Dann siehst du so ein Foto, wie sah das vor 10 Jahren aus, wie sieht's jetzt aus. Ich war auch in der Karibik auf dem Kreuzfahrtschiff, auch ganz spannend, mal irgendwo hinzukommen, so auch in der Dichte, wie so eine Perlenkette von einer Insel zur anderen, wo du sonst nicht so hinkommst. Also ich finde es sehr faszinierend.
So, wir kommen jetzt mal zu den Nachrichten der Woche. Alles, was Hamburg bewegt hat und teilweise auch Deutschland. Die meisten Nachrichten sind ja leider Gottes immer negativ. Was hat Sie denn diese Woche glücklich gemacht? Irgendeine Kleinigkeit? Haben Sie was Leckeres gegessen oder ist jemand nett zu Ihnen gewesen?
Nein, also ich finde, ich bin ein optimistischer Mensch. Ja, ich kann vielen Themen was abgewinnen. Ich habe mich die Woche sehr gefreut über persönliche Themen, wo ich mich einbringen kann. Faszinierendes Projekt gerade. Es ist eine Firma, die sitzt auch in Hamburg und produziert modulare Krankenhäuser. Mhm. Das finde ich ganz toll. Mhm. Und da ist es so, kommen wir wieder zum Thema Schiff. Die haben zwei Schiffe in China umbauen lassen zu wirklich schwimmenden Krankenhäusern, die man modular umbauen kann. Man kann also, wenn eine Strahlenkatastrophe ist, das Schiff in 48 Stunden anders konfigurieren, als wenn ein Tsunami wäre. Und diese Schiffe können weltweit überall hin. Und das muss ich sagen, da geht mein Puls auch schneller.
Unbedingt.
Weil ist so viel Not auch in dieser Welt und gute Ideen zu verwirklichen, finde ich spannend. Und diese Firma habe ich jetzt ein bisschen begleitet. Und diese Schiffe sind jetzt quasi in der Endfertigung und gehen jetzt bald dann auf die große Reise in die Krisenregion dieser Welt. Und das finde ich total faszinierend.
Das sind gute Nachrichten. Wir kommen nach Hamburg. Olympische Spiele in Hamburg. Stadt rechnet mit Gewinn, meldet der NDR. Der Senat kalkuliert für mögliche Olympische Spiele mit 4,8 Milliarden Euro Kosten und 4,9 Milliarden Euro Einnahmen. Hinzu kommen 1,3 Milliarden Euro für Entwicklungsinvestitionen wie ÖPNV-Ausbau und Barrierefreiheit. Sicherheitskosten und mögliche Bundeszuschüsse sind in dem Konzept jedoch noch nicht enthalten, weshalb die Linke die Berechnung für lückenhaft hält. Wie sieht's mit Ihnen aus? Olympische Spiele in Hamburg oder wollen Sie die doch lieber nach München abschieben?
Nein, ich habe zwar auch lange quasi ein Leben in Hamburg und München gehabt. Ich finde beide Städte sehr faszinierend. In München ist natürlich der Sport auch mit einem prominenten Sportverein, Fußballverein natürlich auch
1860
groß.
1860 München.
Genau, richtig gerade, ist wie mit St. Pauli in Hamburg. Ist auf jeden Fall gut zu Hause. Ich finde, es ist in Hamburg ein besserer Standort. Wir haben hier natürlich auch den Großraum, ja, den kann man auch noch besser leben. Also ich finde auch die Ostsee, auch Kiel als Standort, alles drumherum, was wir hier zu bieten haben, ist der richtige Mix. Ich glaube, dass das, was wenige wissen oder wahrnehmen, Hamburg hat halt eine sehr hohe touristische Komponente. Die Touristik ist bei uns ein großer Geschäftszweig. Das wird gar nicht so wahrgenommen.
Die werden meistens immer als störend wahrgenommen.
Das ist häufig so. Aber was wäre diese Stadt ohne den Einfluss von so vielen Reisenden?
Unbedingt.
Und die Hotels. Und es kommen immer neue und die sind alle ausgelastet irgendwie. Also ich finde es faszinierend, auch für die Gastro, aber auch für zwischenmenschliche Begegnungen, die Kultur, alles, was da hinten dran hängt. Viele dieser Dinge waren ja auch Musical-Hauptstadt, kann man eigentlich sagen, in Deutschland. Wenn jemand über ein Musical nachdenkt, denken die sofort an Hamburg. Ich finde, uns fehlt das hier noch. Ich bin auch nicht der mit dem Bleistift auf die siebte Nachkommastelle Rechner in diesen Dingen, weil ich glaube, solche Investments machen was mit der Gesellschaft und diese Investments rentieren sich auch andersartig, ja, weil wir Deutschen gehen derzeit immer nur gebückt. Mhm. Und ich finde, man braucht ein Ziel und man braucht auch positive Dinge, wo die guten Leute am Ende des Tages auch Spaß bei haben und auch was gestalten können. Und ich glaube, der Sport ist so ein verbindendes Element. Ich habe es gerade verfolgt ein bisschen bei der Olympiade. Ich habe jahrelang die beiden Doppelrodler Tobias Wendel und Tobias Alt gefördert. Was da passiert in diesem Sport mit den Begegnungen, mit dem Leistungsanreiz, mit all dem, was da hinten dran hängt, das ist so wichtig auch für die Gesellschaft, nicht nur für die Sportler selber. Und ich fände es toll, wenn es erst nach Deutschland kommt und natürlich dann nach Hamburg.
Jubel gibt es auch in der Uni Hamburg. Die bleibt nämlich exzellent, freut sich die SZ. Die Universität Hamburg kann den Titel Exzellenzuniversität ab 2027 für weitere 7 Jahre tragen und erhält damit weiterhin bis zu 15 Millionen Euro Förderung pro Jahr. Grundlage sind die positive Evaluation des Gesamtkonzepts und mehrere Exzellenzcluster, darunter 5 an Hamburger Hochschulen. Pressesprecher Alexander Lemonakis und auch Präsident Hauke Hekerin freuen sich sehr und liegen wahrscheinlich noch im Konfetti. Gleichzeitig gibt es da ja auch ein bisschen Geldprobleme. Die 15 Millionen werden nicht reichen. Können Sie das so ein bisschen nachvollziehen oder würden Sie genauso wie ich sagen, meine Güte, Bildung ist so wichtig, da muss doch irgendwo noch Kohle herkommen.
Ja, jetzt nehme ich nochmal das Thema von gerade mit dem Sport. Ja. Wenn ich sehe, was an der TU München durch große Unternehmen, die in München sitzen, da sitzen 6 DAX-Konzerne, was dort gemacht ist. Frau Klatten hat bei der TU München zum Beispiel ein riesen Forschungszentrum hingestellt, wo die Studierenden, die Informatik oder Technik studieren, quasi testen, experimentieren können. Große Investitionen hier durch die Wirtschaft flankiert ist nicht ganz das Thema in Hamburg, wie es vielleicht auch andersorts ist. Ich finde, Da könnte die Wirtschaft und die Bildung und die Politik, da könnte man noch mehr zusammen veranstalten. Mhm. Ich habe jetzt keinen konkreten Einblick, wie gut ist der Businessplan gemacht und gestresst. Eins ist nur wichtig, Bildung ist quasi ein Elixier, was uns das ganze Leben begleitet und was wichtig ist. Und viele Menschen, die studiert haben in einer Stadt, sind mit dieser Stadt auch langfristig verbunden. Und ich glaube, wenn wir hier ein interessanter Wirtschaftsstandort sein wollen, müssen wir junge Leute anziehen, auch aus allen Kulturen. Ich sehe es auch bei der Buceus Law School zum Beispiel. Habe ich aus Südamerika, aus Chile Leute, die kommen, die sind auch zu John Neumeier gegangen, wenn sie Ballett machen wollten. Also die kommen weltweit dahin, wo was Attraktives ist. Und insofern bin ich dafür. Ich hätte vor 20 Jahren, als ich nach Hamburg kam, nicht gedacht, dass die Uni mal so ein Prädikat bekommt. Es galt eigentlich immer alles ein bisschen als nicht so ganz weit vorne. Da waren immer die anderen im Ranking. Dass wir hier so aufgeholt haben, ist ein großer Verdienst. Und ich finde, da muss man auch rein investieren.
Lufthansa-Streik. Flugausfälle in Hamburg, Hannover und Bremen warnt der NDR. Der Streik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit legt an den Flughafen Hamburg, Hannover und Bremen zahlreiche Lufthansa-Verbindungen nach Frankfurt und München lahm. Betroffen sind Passagier- und Frachtflüge der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie teils Lufthansa Cargo und Cityline, während die Eurowings nicht bestreikt wird. Da steigen wir doch alle um auf die Bahn, oder? Was sind Sie für ein Zugfahrer? Lesen Sie dann gerne, hören Sie Musik oder setzen Sie sich, wie ich zum Beispiel, immer gerne ins Restaurant, um einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen?
Also ich bin kommunikativ und gehe gelegentlich aufs Restaurant. Die haben auch gar keine schlechte Speisekarte. Ja. Also wenn ich bin jetzt auch häufiger mal Hamburg-München mit dem ICE gefahren. Das ist nicht schlecht, aber ich habe endlich mal Ruhe. Also ich finde das eigentlich ganz gut. Dadurch, dass ja freulicherweise die Handyverbindung in Deutschland nicht so stabil ist, hat man auch nicht so viel Lust zu telefonieren, weil man immer wieder neu wählen muss. Also ich finde das eigentlich ganz gut. Da kann man mal was lesen, kann man was wegarbeiten, kann ein bisschen am Notebook auch sich vielleicht ein bisschen abreagieren. Aber ja. Wenn man sich die Technik in anderen Ländern anguckt, war gerade in der Schweiz in der vorletzten Woche, das funktioniert wirklich anders. Also ich glaube, da gibt es natürlich noch viel Potenzial nach oben.
Ja, und aber ja in vielen Bereichen, auch ja, die Transporttechnik. Ne? Ja. Also im Zuge der Olympischen Spiele soll ja möglicherweise auch ein Hyperloop von Hamburg nach Kiel kommen. Da fragt man sich, den Transrapid hätten wir schon lange haben können. Ne?
Ja, ich bin mit Edmund Stoiber sogar gut befreundet. Edmund, dessen Herz hat geblutet und der wundert sich natürlich, was hier passiert und was in Asien passiert ist. Ja. In Asien hat es funktioniert. Ich glaube, da geht viel mehr und da muss auch mal mutig investiert werden. Nicht alle Investitionen gehen am Ende immer gut. Aber viele Dinge, die man investiert, bringen einen nachhaltigen Effekt. Ich glaube, die Elfi wurde auch unterschätzt. Und die Elfi ist heute ein großer Publikumsmagnet, weshalb viele Menschen aus der ganzen Welt hierher kommen. Und das muss man vielleicht ein bisschen großzügiger drauf gucken.
Historisches Hamburger Schwimmbad muss monatelang gesperrt werden. Den Grund verrät das Hamburger Abendblatt. Das Holthusenbad in Eppendorf wird vom 4. Mai bis voraussichtlich Ende Januar 2027 vollständig geschlossen, nachdem bei vorbereitenden Arbeiten Asbest in den Kuppeldecken entdeckt wurde. Statt der ursprünglich geplanten zweimonatigen Revision sind nun umfassende Sanierungsarbeiten in Millionenhöhe nötig. Auch Freibad, Sauna und Massagebetrieb entfallen in dieser Zeit. Sind Sie ein guter Handwerker?
Also ich bin auch ein guter Handwerker, ja. Ich durfte meinen Vater, waren vier Jungs und mein Vater hat gesagt, der eine muss beim Klempner arbeiten, der andere beim Dachdecker, der andere beim Maurer und der andere beim Elektriker.
Ja, und was
also ich war
Sie
auch beim Elektriker, ja, also beim Klempner war ich nicht, aber ich kann auch zu Hause die gröbsten Dinge alle auch selber machen. Ich war dafür im Straßenbau. Und das erdet natürlich auch, weil du weißt
total
hinterher, was du nicht machen willst.
Ja.
Aber das ist grundsätzlich eine gute Sache. Das Holthusenbad, ich kenne das. Ich gehe da auch ab und zu mal gelegentlich in die Sauna.
Ja, jetzt erstmal nicht.
Nee, jetzt erstmal nicht. Es gibt auch Alternativen, muss ich sagen. Gibt auch private, das sieht man auch wieder. Das Bäderland hat viel zu bieten, aber es gibt auch private Anbieter, die auch tolle Sachen haben. Und Asbest kommt einem komischerweise überall immer noch mal vor. Ne?
Ja. Was bleibt vom Rondenberg, fragt die Taz. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat den letzten Angeklagten im Rondenberg-Komplex eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage angeboten und könnte damit 8 Jahre nach den G20-Protesten die letzten offenen Verfahren beenden. Die Soli-Gruppen werten das als Entlastung nach jahrelanger Verfolgung, verweisen aber zugleich auf die langanhaltenden Folgen der Repression für die Betroffenen. Wo waren Sie, als der G20 hier und der Mob durch die Stadt tobte? Waren Sie in Hamburg?
Ja. Ich war damals Bankenpräsident und hatte im Anglo-German Club eingeladen mit dem Industrieverband Hamburg zusammen zu einem Gipfelgespräch. Und wir haben quasi rübergeguckt, wo Donald Trump im Gästehaus des Senates residierte.
Ja.
Und ich bin da, weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich wohnte damals in Eppendorf am Eppendorfer Markt. Ich weiß aber noch genau, als ich nach Hause kam, ich habe mich dann noch mit einem Freund in Eppendorf getroffen, standen überall die ganzen Autos. Und als ich zu Hause war, meine Frau und ich, wir haben da mal so eine Kiste Mineralwasser aus dem Keller geholt, weil die mir erzählten, sie haben 5-6 Stunden standen die in der Martini-Straße und konnten sie nicht bewegen.
Okay.
Und dann kamen die Nachrichten, also das habe ich natürlich schon verfolgt, dass da richtig auch Proteste unterwegs waren. Dann hieß es so, die kommen so langsam Richtung Eppendorf. Gut, ich habe da mich persönlich nicht bedroht gefühlt, aber ich bin dann irgendwann später, die Menschen in den Autos waren ja versorgt, bin ich mit meiner Frau, sind wir rein und haben das über die Medien weiterverfolgt.
Ja.
Aber man vergisst es nicht. Und
nee.
Ich vergesse auch nicht, als dann der Gipfel zu Ende war, fuhren die ganzen Politiker mehr oder weniger oben bei uns, Tatenbeckstraße, dann Richtung Flughafen. Und hatte unser kleiner Sohn damals mit 2 Jahren, wir haben dann gemeinsam verfolgt, wie diese riesen Kolonnen kamen. Also das, der G20-Gipfel, der hat schon ganz schön Eindruck
gemacht, ja. Dank Netflix-Serie Bridgerton, Hamburger Tee-Imperium gewinnt viele Kunden, berichtet das Hamburger Abendblatt. Die Laurens-Spätmann-Holding aus Seevetal hat nach Angaben ihres Vorstandschefs 2025 die Umsatzmarke von 800 Millionen Euro überschritten und ist trotz schwieriger Rahmenbedingungen um mehr als 3% gewachsen. Wachstumstreiber seien unter anderem Markenaktionen wie eine Bridgerton-Sonderedition und eine Kampagne mit Kai Pflaume gewesen. Mhm. Zudem investierte das Unternehmen 30 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte bei Buchholz. Tee oder Kaffee? Wie sieht's aus bei
das
Ihnen?
Sowohl als auch. Also ich habe das auch gelesen und Kai Pflaume, der hat den Pflaumentee ja von dem Anbieter stark protegiert. Eine gute Maßnahme, lustige Kampagne. Beides ist gut. Grüner Tee ist natürlich sehr gesund, muss man sagen. Bin wahrscheinlich beim Kaffee eher auf der Espresso-Seite unterwegs. Filterkaffee ist möglich, aber sagen wir mal so, im Schwerpunkt. Cappuccino habe ich früher einmal getrunken, aber es sind zu viele Kalorien. Espresso ist eigentlich die richtige Mischung.
Vielleicht gibt's ja auch bald 3 Fragezeichen-Tee, denn der Bobcast war in der Leisthalle und hat alle ins Kinderzimmer zurückgebracht, berichtet das Hamburger Abendblatt. Der Live-Auftritt des Bobcast in der Leisthalle brachte Andreas Fröhlich und Kai Schwind mit einer Analyse einer 3-Fragezeichen-Folge vor Hamburger Publikum auf die Bühne. Die Veranstaltung rückte zugleich Hamburgs besondere Rolle für die Hörspielreihe in den Fokus, da die Folgen seit 1978 in einem hiesigen Studio produziert werden. Liebe Grüße an Heike-Dine Körting und Oliver Rohrbeck, der auch an dem Abend auf der Bühne war. 3 Fragezeichen?
Ich bin voll drin. Mein Sohn ist 9.
Ja.
Und auf längeren Autofahrten, also TKKG, 3 Fragezeichen. Das wechselt halt immer. Der hat jetzt mit 9 ein anderes Format. Aber gerade sind 3 Fragezeichen ganz gefragt.
Gut.
Also ich kann da auch dann geduldig mithören. Und es ist auch gut gemacht, muss ich wirklich sagen.
Biersterben in Hamburg. Nächste Brauerei meldet Insolvenz an, berichtet hier online. Für die Landgang-Brauerei in Hamburg-Bahrenfeld wurde am Anfang März eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Betroffen sind rund 60 Beschäftigte. Der Betrieb an beiden Standorten und geplante Veranstaltungen laufen zunächst weiter, während die wirtschaftliche Lage des Unternehmens geprüft wird. Was ist denn so Ihr Lieblingsbier? Also Sie sind ja auch häufig beruflich in Bayern gewesen.
Ja.
Da also lieber jetzt ein helles, was ja auch hier im Norden immer mehr getrunken wird, oder doch noch ein gutes Pilsner?
Also ich trinke gerne Pils. Ich komme gebürtig aus dem Siegerland. Da gibt es zum Beispiel eine sehr prominente Marke.
Kann man ruhig nennen.
Ja, also Krombacher ist quasi bei mir in der Nachbarschaft. Ich will nicht sagen, da bin ich groß geworden. Aber das ist, ich kann das rausschmecken. Also ich könnte, wenn ich jetzt eine Bierverkostung hätte, könnte ich das sagen. Derzeit trinke ich, wenn ich in München bin, Germeringer. Das ist so eine ganz kleine, schöne Marke in Germering, so am Rande von München.
Mhm.
Ansonsten, das bei den Alkoholfreien, habe ich wieder dann einen norddeutschen Favoriten, Jever Fun, wenn man jetzt ja auch drüber reden kann. Mhm. Schmeckt besonders frisch und gut. Deutschland ist das Land mit den meisten Biermarken. Und da wird auch der ein oder andere es leider manchmal nicht mehr schaffen.
Ja.
Aber auch so rotgäriges Bier ist toll. Also so ein Ducksteiner oder so. Es kommt immer auf das Setup an.
Jetzt kriege ich ja Durst langsam.
Ja, langsam, ne?
Aber heute ist der Welttag des Schlafes. Was sind Ihre Einschlafrituale?
Meine Einschlafrituale, da habe ich faktisch keine. Ich habe ein Problem, dass ich immer noch zu lange mit dem Handy gucke, noch ob noch irgendwas
auf dieser Welt passiert. Das soll man ja nicht machen, ne? Stunde vorher soll man ja nicht mehr aufs Handy gucken.
Das schaffe ich nicht, mache ich nicht. Also ich nehme es auch mit.
Wir üben das mal.
Quasi. Ich nehme es auch quasi mit, mach's dann aber leise. Mhm. Und nee, ich habe kein Einschlafproblem. Ich habe je nachdem, komme auch mit wenig Schlaf aus, je nachdem, wann ich dann komme und wie der Abend war. Hat man natürlich noch die ein oder anderen Dinge, die einem vielleicht interessieren oder bewegen. Letzte Woche haben wir uns ja auch gesehen, beim Atelier-Mal zum Beispiel. Ja, das sind so Sachen, da ist man ja noch mit dem Kopf irgendwo beschäftigt.
Ja, unbedingt. Nächste Woche Donnerstag ist der Lass-uns-Lachen-Tag. Worüber haben Sie sich zuletzt amüsiert?
Oh, da muss ich erstmal nachdenken. Ich finde viele Themen lustig. Mein Motto ist auch Fit for Fun. Also da gab es ja auch mal eine Zeitung. Ich habe auch die Domain, allerdings natürlich mit V-I-T-T. Also jetzt nicht bitte schreiben, fitforfun.de. Aber Spaß ist eine wichtige Energiequelle für den Tag. Und meine Frau würde ja sagen, ich habe einen schrecklichen Humor. Also beim Humor sind wir nicht ganz kompatibel.
Ja.
Aber ist gerade nicht so ein Punkt, wo ich sagen würde, das fand ich jetzt ganz besonders lustig, aber es gibt jeden Tag genug Anlässe.
Sehr gut. So, dann haben wir doch das Geburtstagskind der Woche. Am kommenden Montag hat Frank Spielker Geburtstag. Als Sänger der Band Die Sterne ist er ein leuchtendes Licht am Hamburger Kulturhimmel. Lieber Frank, wir freuen uns auf viele weitere Alben und Bücher von dir. Was hat dich bloß so ruiniert, ist zum Beispiel ein sehr bekannter Song von Ihnen. Wann ging es Ihnen denn mal so richtig schlecht? Alle haben jetzt gerade Grippe gehabt, Sie auch?
Nee, also interessanterweise in diesem Winter bin ich gut weggekommen, muss ich sagen.
Toi, toi, toi.
Manchmal, auf Holz klopfen. Muss ich auch sagen, aber manchmal hat man das. Ich hatte jetzt gerade, toi, 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 gar keine Themen. Aber der Körper zieht sich irgendwann, zieht er sich das, was er braucht und irgendwann ist man eine leichte Beute für die Erreger, dann kann das natürlich auch kommen. Aber es ist, also ab und zu mal, wenn man vielleicht was Falsches gegessen hat, ja, das, aber das ist ja nichts Wirkliches, da ist man ja nicht wirklich krank.
So, wir gucken noch ein bisschen in den Terminkalender, was es an Kultur- und Sporttipps gibt. Am heutigen Abend spielt Mönchengladbach gegen den FC St. Pauli. Da hoffen wir natürlich sehr, dass der FC St. Pauli in diesem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel mindestens 3 holt. Der HSV spielt morgen gegen Köln und Altona 93 spielt gegen den HSC Hannover und die haben die Punkte auch bitter nötig. Also nicht der HSC, sondern Altona 93. Und mit Fußball geht's dann am Sonntag weiter. Da ist die große Vorpremiere der Kinodoku Ein Sommer in Italien, WM 1990. Und sehr viele noch lebende Weltmeister werden dann in dieser Stadt sein. Wo haben Sie denn das Fußball-WM-Finale 1990 erlebt? Können Sie sich da noch dran erinnern?
Oh, jetzt muss ich mal gucken. 1990 habe ich das erlebt in Berlin.
Und wild gefeiert mit...
Wild gefeiert, ja. Mit Hupen und allem Pipapo.
Sehr gut, ja.
Fußballer, ich bin nicht Gladbach-Fan, also deswegen muss ich jetzt den St. Pauli-Fans sagen, tut mir leid, am Wochenende bin ich auf der anderen Seite.
Ja, das, da können wir mit leben, dass Sie auf der anderen Seite sind, aber wir winken dann auch, wenn wir an Gladbach vorbeigezogen sind.
Schauen wir mal.
Spannend. So, dann haben wir Montag Hamburg Musik im Dunkeln zugunsten des Dialoghauses. Da geht's in die Leishalle. Und dann möchte ich auch nochmal hinweisen, auf den 29. März, da kommt Hazel Brugger, immer noch wach, Stand-Up-Comedy in der Elbphilharmonie. Finde ich einen schönen Culture Clash, das passt sehr gut zusammen. Und für alle Nachteulen gibt's natürlich am Sonntag die Oscar-Verleihung. Aus Los Angeles wird das übertragen und Steven Gätjen, der Hamburger Moderator, wird wieder an der Seite stehen und versuchen mit Brad Pitt und Angelina Jolie und vielen anderen Interviews zu machen. Wann waren Sie denn das letzte Mal im Kino?
Oh, im Kino ist gar nicht so lange her. Also ich gehe in die Koralle nach Volksdorf. Ja, das ist ja ein schönes Kino, schön gemütlich. Aber sagen wir so, meistens dann mit Sohnemann, Frau und vielleicht ein paar Freunden.
Da kann ich ein Geheimnis erzählen. Ich hoffe, ich darf das überhaupt erzählen. Denn diese Fußballweltmeister werden sich am Sonntag auf verschiedene Kinos verteilen. hier in Hamburg. Und unter anderem auch die Koralle kriegt Besuch von Lothar Matthäus. So war es zumindest
vor einigen
Tagen.
Das ist ja mein Mann. Mensch, der ist ja ein Gladbacher.
Ja,
ja. So. Also Lothar,
da gibt's das große Treffen der Gladbacher.
Das ist ja gut zu wissen. Am Sonntag bin ich noch gar nicht verplant. Also ja, das kann dann ja noch was werden. Ja.
So, dann sind wir schon am Ende. Und am Ende kommt dann immer unsere Kategorie
Nice oder Scheiß.
Sie müssen sich entscheiden, was ist aktuell gut oder schlecht in der Stadt. Zwei Sätze Nice oder zwei Sätze Scheiß.
Na, ich möchte jetzt mal Scheiß machen. Ich habe mich ja schlau gemacht. Alle sagen immer Nice. Also ich finde, was Scheiße ist, wenn so öffentliche Abstimmungen zu Themen einfach Dinge anrichten, die für so einen Standort wie Hamburg einfach nicht passen. Also ich denke jetzt nochmal, wir sind alle für die Erhaltung der Schöpfung, wir sind alle für CO2-Optimierungen und so weiter und so fort. Wir sind alle für das Thema klimasensibel. Also ich finde es schwierig, wenn solche Instrumente teilweise auch echt absichtlich missbraucht werden. Ja, ich finde, man kann nicht alles immer in der Breite abstimmen. Ich finde, wir wählen in Deutschland, wir wählen unsere Politiker, um die Verantwortung zu übernehmen und gute Entscheidungen zu treffen. Wir haben hoffentlich ein bisschen breit politisch besetzte Parlamente, wo auch eine vernünftige Kontrolle stattfindet. Also diese Volksabstimmung, das macht mir Kopfzerbrechen und da hoffe ich, dass es gelingt, das ein bisschen anders zu stricken, weil die Gefahr, dass interessierte Gruppen das ein bisschen kapern und man sonst den Sonntag so lebt, wie er ist und vielleicht nicht dahin geht und sich artikuliert und dann irgendwas rauskommt, was nicht gut ist. Also da würde ich sagen, kann auch nicht jeder beurteilen, was das für Folgen hat. Ja, da an dem Instrument muss man nochmal arbeiten. Also Volk beteiligen natürlich, aber da muss irgendwie das Wie und Ob und das Ausmaß, da muss man nochmal drüber nachdenken. Da sind wir noch nicht auf dem perfekten Weg.
Zumindest hat der Finanzsenator Dr. Andreas Dressel sich optimistisch gezeigt diese Woche, dass das mit dem Klimaentscheid irgendwie hinhaut.
Andreas ist immer
Vertrauen
Optimist und ich muss sagen, er war ja auch einer der ganz wenigen aus dem Senat, der laut gesagt hat, was er dazu denkt. Fand ich auch gut, bin ich ihm sehr dankbar. Und da geht es ja auch darum, dass die Politik sich auch positionieren kann in so einer Geschichte. Und das fände ich wichtig.
Lieber Herr Witt, jetzt geht's für Sie wieder zurück in den Hafen. Wir bleiben noch einen Moment in der Schanze hier. Ich danke recht herzlich für Ihre Einblicke und die Ausblicke und sage Ahoi.
Ja, vielen Dank. Ahoi.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.